Liebe Freunde in unseren Zellgruppen, mit dieser 24. Lehre möchte ich ein Thema aufgreifen, das auch von eurer Seite an mich herangetragen worden ist und das natürlich in diesem Jahr ganz besonders im Mittelpunkt steht, nämlich die besondere Berufung des Priesters. Es ist für einen Priester nicht besonders leicht, über seine eigene Aufgabe und Berufung in der außergewöhnlichen Größe zu sprechen, die Gott ihr beigegeben hat. Und ich möchte an der Stelle gleich vorweg betonen, dass ich als Priester selbst fast stumm werde, wenn ich darüber nachdenke, was Gott mit der Weihe mir anvertraut hat. Aber es sollte gerade deswegen nicht verschwiegen werden, sondern ganz im Gegenteil. Es scheint mir für uns alle in unserem Glauben äußerst wertvoll und wichtig zu sein, diese außergewöhnliche Berufung zu erkennen und zu schätzen, um daraus dann für unseren eigenen Glauben mehr Gewinn zu ziehen. Warum braucht die Kirche Priester? Warum brauchen wir als Glaubende Priester? Im Kern geht es schon um die Menschwerdung des Erlösers selbst. Der Priester führt die Sendung fort, die Christus vom Vater empfangen hat. Eines der Schlüsselstellen scheint mir zu sein das Wort, das Jesus unmittelbar nach der Auferstehung an seine 12 Apostel im Abendmahlsaal sozusagen gegeben hat. Man könnte ihn diesen Moment oder diese Aussage auch als eine der Grundurkunden des Priestertums nennen. Dort sagt er nämlich im Johannesevangelium im 20. Kapitel, Vers 21, Friede sei mit euch. Und dann, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also es besteht ein innerer Bezug zwischen seiner eigenen Sendung vom Vater her und der Sendung, die er jetzt seinen Jüngern, insbesondere seinen 12 Aposteln, gibt. Und das drückt Jesus an mehreren anderen Stellen im Neuen Testament auf ähnliche Weise aus. Zum Beispiel erinnert er bei Matthäus einmal daran, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also wieder dieselbe Identität. Der Jünger, der von Jesus gesandt ist, hat Anteil an der Sendung Jesu selbst, und wenn einer diesen Jünger aufnimmt, nimmt er nicht nur Jesus auf, sondern sogar noch den, der Jesus gesandt hat, nämlich den Vater. Fast noch härter oder massiver oder deutlicher wird Jesus im Lukasevangelium, 10. Kapitel, Vers 16, dort schreibt er, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Wieder das Gleiche. Der Jünger, der Apostel, hat die Sendung von Jesus und er hat die Sendung von Jesus, die Jesus wiederum vom Vater hat. Also vollzieht der Apostel, und das ist in unserer Kirche ganz besonders dann über die Bischöfe an die Priester weitergegeben, vollzieht der Priester die Sendung des Vaters, die Sendung Jesu, die er vom Vater her ausgeführt hat. Und das hat man im Laufe der Kirchengeschichte in verschiedene Begrifflichkeiten gebracht. Was kann der Priester mehr als der normale Gläubige? Darauf antwortet die Tradition unserer Kirche, ganz besonders auch das Zweite Vatikanische Konzil, mit der Formel, er kann in der Person Christi des Hauptes handeln. In persona Christi capitis agere, heißt es lateinisch. Das heißt, der Priester kann im Unterschied zum Gläubigen Christus an seiner Person restlos verkörpern, sodass in ihm Christus als das Haupt der Kirche persönlich handelt. Der Priester wird dadurch, vor allem natürlich im sakramentalen Handeln, im Gottesdienst, in der Liturgie der Kirche, ein anderer Christus, wie man das nennt, ein alter Christus, heißt es lateinisch. Eigentlich geht es wohl darum, dass Christus nicht nur in Zeichen unter uns sein wollte, auch wenn die Zeichen noch so stark wären, wie wir es in der Eucharistie eben haben, dass wir glauben, dass Jesus unter der Gestalt des Brotes und des Weines wirklich leibhaft gegenwärtig ist. Er wollte nicht nur zeichenhaft da sein, sondern auch persönlich da sein. Also in der Person eines Menschen sich verkörpern lassen. Denn sonst könnte er nämlich uns in den Sakramenten sich nicht persönlich zuwenden. Das wird besonders deutlich in allen Sakramenten, aber zum Beispiel im Sakrament der Beichte, wo Christus persönlich dem Beichtenden die Vergebung der Sünden zuspricht. Auch vorher natürlich persönlich das Bekenntnis des Beichtenden angehört hat. Das geht nur letztlich über den Priester, der durch die Weihe die Gnade erhalten hat, in diesen besonderen Momenten in der Person Christi zu handeln. Und deswegen ist es auch immer etwas ganz Außergewöhnliches, was man nicht in Konkurrenz zu anderen Dingen bringen darf, wenn der Priester in der Liturgie eben zum Beispiel auch die Predigt spricht. Auch wenn ich als Priester vielleicht noch so schlecht in der Sprache bin, wenn ich noch so schwach bin, wir haben viele ausländische Priester heute auch in unseren Ländern, besonders hier in Deutschland, wo vielleicht manchmal sprachlich vieles schwierig ist. Aber in dem Moment, wenn er die Predigt hält, spricht Christus durch ihn. Ob er es selber letztlich will oder nicht, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht, ob er vielleicht besonders gut vorbereitet ist auf diese Predigt oder auf diese Messe oder nicht. Das spielt alles keine wirkliche Rolle, sondern das Besondere ist, dass Christus eben gerade in der Feier der Liturgie sich personifizieren wollte. Also noch weit über die Zeichenhaftigkeit hinaus menschlich sichtbar werden wollte und einfach auch seine Stimme zum Klang bringen wollte. Zum Beispiel auch eine Berührung möglich machen wollte. Bei der Salbung zum Beispiel, bei der Taufe berühre ich den Täufling als Priester. Und damit berührt ihn Christus. In der Firmung legt Christus die Hand durch den Bischof auf den Firmling. Bei der Priesterweihe natürlich noch viel mehr. Aber auch bei der Krankensalbung zum Beispiel berühre ich den Kranken mit dem Krankenöl auf der Stirn und auf die Hände. Das ist die unmittelbar körperlich erfahrbare Liebeszuwendung Jesu an diesen Menschen, die eben ohne Priester in dieser personifizierten Form in persona Christi handeln nicht möglich wäre. Wir müssen hinter dem Priestertum wirklich den Willen Jesu sehen, sich uns persönlich, menschlich zuzuwenden. Und diese Zuwendung geschieht eben gerade trotz der Armseligkeit des einzelnen Menschen, den Jesus da als sein Werkzeug hernimmt. Das ist vielleicht die größte Herausforderung für uns als Glaubende immer im Umgang mit Priestern. Seht nie nur den Menschen, der euch da begegnet. Diese Menschen, ich selbst als Erster, sind schwach. Sie sind wirklich an ihre Grenzen geführt, auch schon wohl bedingt durch die außergewöhnliche Herausforderung der Gnade, die Jesus dem Priester gibt oder den Dienst, den er ihm auftragt, auch die Verantwortung, die damit verbunden ist, an der er oft schier zu zerbrechen droht, auch innerlich sich oft dieser Verantwortung kaum je gewachsen sieht. Aber eben gerade diese Armut des Priesters ist das Einbruchstor Gottes. Das ist, denke ich, unsere große Chance als Christen, dass wir in der Armseligkeit dieses Menschen das Handeln Gottes trotzdem erfahren dürfen. Ich möchte euch als Zeugnis vielleicht da den heiligen Franziskus hinstellen, der einmal gefragt worden ist, wie er über einen Priester denkt, der im Konkubinat, also mit einer Frau zusammengelebt hat und seinen Zölibat verraten hat. Und dann sagt eigentlich Franziskus darauf, weil er den Leib des Herrn uns schenkt, werde ich ihm trotzdem seine Hände küssen. Gott bewahre, ihr müsst mir nicht die Hände küssen, aber es ist doch wertvoll, einem Priester in seiner besonderen Begnadigung, die er von Gott erhalten hat, die er nicht selbst verdient hat, die er sich nicht selber macht, die er noch nicht einmal wirklich selber richtig steuern kann, dass er diese Begnadigung in ihm auch immer wieder sucht, auch wenn er noch so armselig euch begegnet. Ich glaube, wenn wir diese Demut aufbringen, die uns Jesus da auch ein Stück herausfordert, dann wird auch in jedem Priesterwort und in jeder Geste und in jeder Eucharistiefeier, in jeder Sakramentenfeier, die ein Priester vollzieht, uns das geschenkt werden, was Jesus uns durch diesen Menschen geben will. Ich möchte euch wieder ein Wort mit auf den Weg geben. Wir haben am Sonntag wieder ein tiefes Evangelium, wo es auch letztlich um diese Wirklichkeit im Tiefen geht. Der Heilige Geist wird seiner Kirche verheißen, auch den Gläubigen und damit auch euch. Und der Geist, so heißt es dort im Johannesevangelium im 14. Kapitel, wird euch alles lehren, was er, Jesus nämlich, auf Erden verkündet hat. Und er wird uns in die Tiefe dieser Wahrheit einführen. Nehmen wir in der nächsten Woche das Wort mit auf den Weg. Der Geist wird mich alles lehren. Fügen wir an, wenn wir nur offen sind und erkennen, dass Gott auch in der Schwachheit von Menschen wirken und uns große Gnadengeschenke machen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch wieder Gottes Segen und bitten wir um seine besondere Gnade. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.